wunderbar. Guten Morgen, ich freue mich voll hier zu sein an diesem Sonntag. Endlich Sonntag. Wer hatte heute Morgen dieses Gefühl? Endlich Sonntag. Endlich Gottesdienst. Endlich wieder was aus der Bibel hören. Endlich Prisma. Darf ich mal sehen? Ja, hervorragend. So ging es mir auch. Endlich Sonntag. Und ich dachte noch, bevor ich gleich anfange, will ich ganz kurz sagen, viele von euch wissen das nicht, aber ohne zwei Personen, die hier jeden Sonntag ganz, ganz viel Zeit und Arbeit reinstecken, wäre das gar nicht möglich. Und ich will einfach mal unsere Techniker, Lutz und Georg heute, vielen, vielen Dank. Wenn man hier morgens in Gottesdienst reinkommt und alles vorbereitet, dann sind die beiden immer schon da und helfen und machen. Und vielen Dank, Lutz, für all das, was du da immer für uns machst. Bevor ich gleich inhaltlich einsteige, steige ich noch inhaltlicher ein, als es geht, mit einem Witz. Ein Mann steht an der Bushaltestelle und der Bus hält und dieser Mann schlürft so ein bisschen. Der Busfahrer ist sich nicht sicher, ob der schlürft oder hinkt. Auf jeden Fall kommt der Mann in den Bus rein und der Busfahrer ist total nett und sagt, kann ich Ihnen irgendwie helfen, sich hinzusetzen? Er begleitet diesen Mann zu seinem Sitz und dann setzt sich der Mann hin und der Busfahrer fragt, kann ich noch irgendwas für Sie tun? Und da sagt der Mann, ach, wenn Sie mein linkes Bein auf den gegenüberliegenden Sitz heben könnten, das wäre prima. Und der Busfahrer macht das. Und dann sagt der Busfahrer, gibt es noch irgendwas? Und er sagt, ach, wenn Sie das andere Bein auch noch auf den Sitz legen könnten, das wäre noch besser. Macht der Busfahrer auch. Und dann dreht er sich gerade um und will wieder zu seinem Fahrersitz laufen. Und dann sagt der Mann noch, haben Sie vielleicht noch in Ihrer Fahrerkabine so ein Kissen für meinen Rücken? Das wäre auch wunderbar. Und der Fahrer sagt, ja, klar, habe ich. Bringt es, macht ihm das Kissen hin und fragt dann, jetzt muss ich aber schon mal fragen, was haben Sie denn eigentlich? Und der Mann sagt, Urlaub. Diese Zeit ist jetzt vorbei, liebe Freunde. Ich weiß nicht, wer von euch hat denn seinen Urlaub noch vor sich? Darf ich mal sehen? Ah, doch einige. Schön, cool. Ich habe meinen definitiv hinter mir. Wir sind gestern aus dem Urlaub zurückgekommen als Familie. Wir waren bei Verwandten in der Schweiz und dann sind wir von dort mit denen nach Südfrankreich gefahren. Die haben da ein kleines Häuschen, waren dann dort, sind dann wieder zurück in die Schweiz gefahren und sind dann noch nach Österreich für eine Woche gefahren und kamen gestern Abend zurück, sind total erholt und wunderbar aufgetankt, auch als Familie mal so 2,5 Wochen zusammen intensiv Zeit zu haben, ist echt schön. Und in dieser Zeit hatte ich auch viel Raum, einfach mir Gedanken zu machen über diesen Gottesdienst heute. Ich wusste ja, ich darf heute predigen und auch über das, was so in den letzten Wochen und Monaten passiert ist. Und ich hatte stark das Gefühl, heute über Gemeinschaft sprechen zu wollen, über das Miteinander zwischen Menschen. Und es kam immer wieder dieses Gefühl, über Gemeinschaft, über dieses Miteinander von Menschen zu sprechen. Und dann kam mir zufällig auch, dass ich ja mal am 4. März hier einen Lehrabend gemacht habe. Und dieser Lehrabend hieß 10 Beobachtungen zu Jesus als Rabbi. Wer war da, ganz kurz? So ungefähr 10. Ein paar waren da. Und da habe ich 9 Beobachtungen gemacht, richtig? Und ich habe gesagt, die 10. Beobachtung zu Jesus als Rabbi, die gebe ich euch irgendwann anders. Und dann habe ich es einfach nie gemacht. Aber heute ist der Tag, wo ich tatsächlich mit dieser Predigt diesen 10. Punkt verknüpfen werde. Und es geht ganz konkret um einen Text, den ich heute mit euch anschauen will. Es ist vielleicht ein bisschen überraschend, über so einen Text zu predigen, aber ich glaube, dass Gott uns da was zu sagen hat heute über unser Miteinander. Markus 3, 13 bis 19. Und er, Jesus, steigt auf den Berg und ruft zu sich, die er wollte. Und sie kamen zu ihm. Und er berief 12, damit sie bei ihm seien und damit er sie aussende, zu predigen und Vollmacht zu haben, die Dämonen auszutreiben. Und er berief die 12. Er gab dem Simon den Beinamen Petrus und Jakobus, den Sohn des Zebedäus, und Johannes, den Bruder des Jakobus. Und er gab ihnen den Beinamen Boanerges, das ist Söhne des Donners. Und Andreas und Philippus und Bartholomäus und Matthäus und Thomas und Jakobus, den Sohn des Alphaeus und Thaddäus und Simon, den Eiferer und Judas Iskariot, der ihn auch überlieferte. Wer von euch hat schon mal eine Predigt über diesen Text gehört? Ihr werdet das heute tun, denn es geht heute um diesen Text, weil ich glaube, dass Gott und Jesus als sein Sohn uns durch diese Berufung von diesen 12 Personen eine ganz bestimmte Botschaft weitergeben will. Und ich glaube, dass das eine ganz inspirierende Botschaft ist und er durch diese Berufung ein Signal, ein Zeichen setzt. Es ist ein Symbol für das, wie er sich Gemeinschaft vorstellt. Und ich werde da ein bisschen tiefer mit uns reingehen und einfach mal schauen, wen beruft er denn da? Und die zweite Frage, warum beruft er 12? Und dann werden wir von dort aus schauen, was das mit uns zu tun hat. Habt ihr darauf auch ein bisschen Lust? Ja, sehr gut. Dann will ich noch beten für uns in diese Zeit. Vater, ich danke dir, dass du uns besser kennst, als wir uns selbst kennen. Du kennst unsere Geschichte noch bevor sie für uns begonnen hat. Du kennst unsere Eltern, unsere Großeltern, unsere Geschwister. Du kennst unsere Herkunftsorte. Du weißt, was wir erlebt haben, Herr. Und du weißt, was alles in unserer Woche lief, was an diesem Tag bisher lief und wie wir heute hier sitzen. Und ich bitte dich, dass du diese Zeit jetzt nimmst in deine Hand und was machst, was wir menschlich nicht machen können. Nämlich, dass du unser Herz ansprichst, dass da was passiert hat, dass wir inspiriert werden, dass wir ermutigt werden, dass wir von dir was hören, wo wir merken, wow, da gibt es jemand, der mich liebt, der mich im Blick hat, der meine Situation genau kennt. Und ich bitte dich auch, dass du in unsere Situation als Prisma reinsprichst. Dass du uns Führung und Weisung und Leitung gibst. Nimm du diese Predigt und diesen Bibeltext in deine Hand und sprich du zu uns. Danke, Amen. Okay, lass uns mal anschauen. Er steigt auf den Berg, Jesus, und ruft zu sich, die er wollte. Und sie kam zu ihm und er berief 12. Der Text beginnt gleich mit was ganz Überraschendem, nämlich, wer ruft hier wen zu sich? Jesus ruft wen? Die Jünger, seine Schüler. Ja? Jesus beruft. In der damaligen Zeit haben die Rabbinen ihre Schüler nie berufen. Sondern wer hat wen berufen? Die Schüler haben ihre Lehrer gewählt. So wie das auch heute läuft. Wenn du studieren gehen möchtest, wenn du einen Job suchst, eine Ausbildung, dann ist ja nicht so, dass da irgendwie das Unternehmen dasteht und dich dann anruft und sagt, wir haben sie ausgewählt, außer du bist halt gerade von einem Headhunter gefunden worden, weil du so gut bist. Aber im Normalfall, vor allem im Studium, ist es so, dass wir uns aussuchen, wo wir lernen wollen, richtig? Und dann gehen wir dahin. Und dann können wir entscheiden, wollen wir da mitmachen oder nicht. So war es auch bei den Rabbis, bei den jüdischen Lehrern, die die Tora, also die 5 Bücher Mose und das Alte Testament den Leuten beigebracht haben, das, was Gott zu sagen hat, dass die Menschen selbst sich ihren Lehrer ausgesucht haben, ihren Rabbi. Und jetzt kommt Jesus und ruft die zu sich, die er wollte. Dieses kleine Wort er ist schon mal interessant, die er wollte. Jesus ist hier der Aktive. Das heißt, Jesus entscheidet ganz bewusst, was für eine Gemeinschaft baue ich hier. Wen hole ich mit dazu? Wie mache ich meine Schülerschaft? Und das ist ja eine spannende Frage, oder? Er wird jetzt mit diesen 12 Leuten und dann noch ein größerer Kreis von 72 und dann noch ein größerer Kreis von mehreren Tausenden, die mit ihm rumlaufen. Aber diese 12 waren somit am engsten dran an ihm. Mit denen wird er jetzt 3 Jahre herumwandern durch Israel. Und eine enorme Nähe leben mit diesen 12 Personen. Deswegen ist es wahrscheinlich sehr entscheidend, wen man sich da aussucht. Oder wart ihr schon mal wandern? Ja, ist relativ wichtig, wen man sich da aussucht. Wenn man einen Tag wandert im Allgäu, ist okay, das kriegt man fast mit jedem hin, richtig? Wenn man 2 Tage wandert, ja, wenn es dann so Richtung 4, 5 Übernachtungen geht, dann überlegt man schon genauer, wen nimmt man dann da mit. Aber wenn es mal so Richtung 1 Jahr Weltreise, überlegt mal, ihr seid Tag und Nacht zusammen, überlegt euch ganz genau, wen ihr mitnehmt. Und dann werden euch wahrscheinlich maximal 1 oder 2 Personen einfallen, mit denen ihr euch das vielleicht vorstellen könnt. Aber auch da wisst ihr schon, das wird herausfordernd. Jesus wählt 12 Leute, mit denen er Tag und Nacht zusammen ist, 3 Jahre lang. Die übernachten im selben Haus, die übernachten im selben Zimmer, die essen jeden Tag zusammen, die gehen in jede Ortschaft zusammen, die sind so eng, dass man sagt, die Schüler haben den Staub des Rabbis in ihrem Gesicht, das war ein Sprichwort, weil sie so eng am Rabbi hinterherlaufen. Dass der Rabbi, wenn er läuft, immer den Staub nach hinten macht und deswegen haben die Schüler den Staub des Rabbis im Gesicht. Enorme Nähe. Für die, die mir jetzt nicht glauben, ich habe das auch am Lehrabend schon mal erzählt, kleine Stelle, die wahrscheinlich viele von euch so noch nicht gelesen haben, im ersten Kapitel, da heißt es, und früh morgens, als es noch sehr dunkel war, also wahrscheinlich irgendwie vielleicht 4 Uhr morgens, 3 Uhr morgens, stand Jesus auf und ging hinaus und ging fort an einen einsamen Ort und betete dort. Ja? Jesus, insgesamt wird ganz selten berichtet, dass Jesus mal alleine sein will. Wir zeichnen das manchmal so, wie wir das halt machen würden, dass wir relativ oft irgendwie auch Zeiten für uns brauchen. Bei Jesus gibt es ein paar ganz wenige Stellen, wo es heißt, er zieht sich zurück, will beten. Jetzt schaut mal, was passiert. Jesus will beten. Er ging fort an einen einsamen Ort und betete dort früh morgens. Und Simon und die, die mit ihm waren, eilten ihm nach. Jetzt will ich mal kurz fragen, wie können die ihm nacheilen um 4 Uhr morgens? Die müssen ja erstmal mitkriegen, dass er gerade aufgestanden ist. Entweder war Jesus einfach immer unglaublich laut, wenn er aufsteht. Ja, das kann ja auch sein, dass es einfach so ein richtig charismatischer Jesus war, der immer auch gleich mit Lobpreis in den Tag gestartet ist. Jeder wusste, wo er war. Oder die haben halt im selben Zimmer übernachtet. Und wenn du zu 13 im selben Zimmer übernachtest, dann kriegst du jede Bewegung mit von dem, der neben dir liegt, weil das waren keine großen Zimmer. Und jetzt eilten sie ihm nach und Simon und die, die mit ihm waren, eilten ihm nach und sie fanden ihn und sagen zu ihm, alle suchen dich. Morgens um 4. Die kriegen die Vollkrise, weil sie mal 10 Minuten nicht mit Jesus in absoluter Nähe waren. So eng war die Volksschaft, so eng war die Jüngerschaft. Alle suchen dich. Und wir sagen, jetzt chill doch mal, ich komme gleich wieder, ich wollte nur eine Runde beten. Nee, die kriegen richtig Panik, das zeigt im Umkehrschluss, dass sie was gewöhnt sind, immer mit Jesus Zeit zu verbringen. Und wenn er mal ganz kurz weg ist, dann denken die gleich, wir haben ihn verloren und freuen sich ganz arg, dass sie ihn wieder gefunden haben. Und dann sagt er zu ihnen nicht, lasst mich jetzt mal alleine, ich muss auch mal auftanken, sondern er sagt, lasst uns anderswohin in die benachbarten Dörfer gehen, damit ich auch dort predige, denn dazu bin ich ausgegangen. Kein Vorwurf, kein Zurückweisen, sondern er sagt, okay, lasst uns weitergehen. Enorme Nähe. Dementsprechend wichtig ist es, wen er sich auswählt. Mit diesen Leuten wird er Tag und Nacht verbringen. Ja? Wir in Prisma verbringen einigermaßen viel Zeit miteinander. In euren Jobs verbringt ihr vielleicht noch mehr Zeit mit den Leuten. In euren Familien vielleicht noch ein bisschen mehr. Die haben Tag und Nacht miteinander verbracht, 3 Jahre lang. Und Wandern ist ja auch immer noch eine körperliche Belastung. Und die eine oder der andere wird manchmal auch ein bisschen krummelig, wenn man dann so 40 Kilometer am Tag mal gelaufen ist in der Sonne, ist dann auch nochmal was anderes, mit solchen Leuten Zeit zu verbringen. Umso wichtiger, sich anzuschauen, wen beruft er denn? Und da möchte ich jetzt einfach mal ganz kurz aufschreiben, weil ich habe das so noch nie gemacht und glaube, dass wir da was lernen können. Also, wir haben hier erstmal Petrus, jetzt mache ich anders, ich schreibe Simon und dann wir haben Simon, es wäre jetzt cool, wenn ich es auswendig wüsste, gell? Aber ich spiegel ein bisschen. Simon, ja? Ja, ich habe schon vorher getestet, guck mal, ob Lilla besser ist. Jakobus, ist das besser?
Ja.
Gut, prima. Jakobus, könnt ihr mir immer rausrufen, welcher Name als nächstes kommt? Also Johannes, dann? Jakobus? Okay. Jakobus, Andreas, Philippus, wer dann? Ihr seid nicht so ganz in einer Stimme irgendwie. Soll ich doch selber gucken. Bartholomäus, Bartholomäus, Matthäus, Thomas, Jakobus, okay, Jakobus wird weggewischt. Wen noch? Thaddäus, Simon und Judas. So, jetzt kommt der ultimative Test. Zählen. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Perfekt. Das sind die 7 Jünger. Entschuldigung, die 12. Die 12, okay. Und jetzt lass uns die einfach mal so ein bisschen anschauen von der Zusammensetzung. Jesus wählt die aktiv aus. Er entscheidet, wen er da zusammen haben möchte. Das Erste, was wir wissen von den Jüngern ist, dass ganz viele, was waren von Beruf? Fischer. Fischer zur damaligen Zeit, das ist der einfachste Beruf, den es gibt. Da braucht man gar keine Bildung. Das heißt, es ist die absolute Unterschicht, die in den Fischerberuf geht, im Normalfall. Das ist sehr ungewöhnlich, denn die Rabbis haben normalerweise natürlich wen als Schüler gewollt? Die Oberschicht. Die Reichen, die Gebildeten, die haben sie sich rangezogen, um sozusagen diesen Einflusskreis, den diese Personen sowieso schon hatten, weil sie vielleicht irgendwie aus einer Priesterfamilie kamen oder weil ihre Eltern wichtige Pharisäer waren oder weil es reiche Kaufleute waren, um diesen Einflusskreis noch weiter auszubauen, hat man sich gerne als Rabbi Schüler aus der Oberschicht geholt. Wir wissen von Jesus, er hat sich Leute aus der Unterschicht geholt. Sind diese Personen gewöhnt an ganz viel Lehre und Bildung und Zuhören und Studieren und Lesen? Wahrscheinlich nicht. Könnte man schon denken, Jesus ist nicht so die allerschlauste Entscheidung, aber okay, wir lassen dich jetzt einfach mal machen. Du wählst also diese Personen. Und jetzt gucken wir, sehen hier den Simon, der kommt schon zweimal vor. Simon war somit der meistverbreitete jüdische Name zur damaligen Zeit, kommt vom Erzvater Simeon. Deswegen haben ganz viele Eltern ihre Söhne Simon genannt. Und deswegen ist auch wahrscheinlich ein Grund, warum die oft einen Beinamen hatten, damit man sie unterscheiden kann. Simon hat hier den Beinamen Petrus gekriegt und es hat natürlich auch noch eine inhaltliche Bedeutung, aber insgesamt macht es Sinn, wenn man diese Simons unterscheiden kann. Der eine ist der Petrus, der andere der Eiferer oder der Zelot. Das heißt, wir haben hier also den Simon, ganz jüdischer Name. Und dann haben wir den Jakobus, den Johannes, nochmal einen Jakobus. Dann haben wir den Bartholomäus, den Matthäus und die 4. Das sind alles ganz jüdische Namen. Das ist so, wie wenn ihr heute irgendwie auf den Campingplatz geht und dann ist da eine Familie, die kommt gerade neu an, die hat einen großen VW-Bus, einen grünen, da ist ein Fisch hinten drauf und dann kommen die 4 Kinder raus. Ihr fragt, wie heißen die? Und sagen Samuel, Jakob, Rahel und Rebekka. Und dann wisst ihr, das ist eine gute christliche Familie. Ihr könnt euch sicher fühlen auf dem Campingplatz, die werden auf euch aufpassen, die werden bei euch nichts klauen, das wird gut. Weil die Namensgebung ein Bekenntnis ist. Bis heute. Unsere Namensgebung unserer Kinder ist eine Art von Bekenntnis. Ich habe einen Freund, der hat jetzt einen Sohn gekriegt und sein höchstes Ziel war, einen Namen zu finden, der wirklich kaum benutzt wird in Deutschland. Und dann hat er ewig gesucht, ich sage euch jetzt nicht, was er gefunden hat, sonst wisst ihr, wer es ist. Auf jeden Fall hat er dann einen Namen gefunden für seinen Jungen und jetzt heißt er so, wie eben niemand heißt. Und damit macht er ein Bekenntnis. Was macht er für ein Bekenntnis? Der ist was ganz Besonderes, richtig? Bekenntnis. Wenn ihr jemanden trefft und die Person stellt sich vor und sagt, ich heiße Amadeus, das ist mein Sohn, der heißt Magnus, dann wisst ihr auch, ah okay, das ist irgendwie so ein bestimmter Hintergrund wahrscheinlich der Familie, sonst würden die ihre Söhne nicht so nennen. Also alles normal hier, gute jüdische Namen, bis auf 2. Andreas und Philippus. Das sind hypergriechische Namen. Das sind hellenistische Namen. Hellenistischer als Philippus geht es kaum, denn Philippus ist der Vater, also der Name, Vater von Alexander dem Großen. Und Alexander der Große hat in den kompletten Orient das griechische Denken gebracht. Die Götter, die Olympiaden, die ganze Kultur, die Sprache hat den ganzen Raum eingenommen und dieses griechische Denken infiltriert den kompletten jüdischen Raum. Hier sind jetzt 2 Jünger dabei, die heißen so griechisch, wie man griechisch heißen kann. Was glaubt ihr, was hatten die für Eltern? Erstens wahrscheinlich gebildete Leute und ich würde sagen, sehr kulturell aufgeschlossene Leute, die wahrscheinlich dem Hellenismus und dem Griechentum sehr nahe standen. Gesagt haben, das finden wir gut und interessant. Sonst würde ich nicht mein Kind Philippus nennen. Es sind wahrscheinlich auch Eltern, die bereit sind, dass ihre Kinder, die in Galiläa aufwachsen, relativ viel Mobbing erleben. Ja? Das heißt, es sind selbstbewusste Eltern, denn wenn du dein Kind Philippus nennst in der jüdischen Kultur, kannst du dir vorstellen, wie viel du da zu hören kriegst. Wahrscheinlich, wenn du deine Kinder mit so einem griechischen Namen benennst, bist du auch wie er eingestellt. Was könnt ihr euch vorstellen? Mit so einem Terminus, den wir auch oft benutzen. Liberal, oder? Ist wahrscheinlich jetzt nicht so eine ganz konservative Familie, sondern eher eine liberale Familie. Jetzt lasst uns das schon mal hier festhalten. Was glaubt ihr, wie ist es für diese Gemeinschaft? 10 gegen 2. Könnt ihr euch vorstellen, dass das manchmal ein bisschen knarzt? Dass das ein bisschen knirscht? Dass es da sowohl kulturelle Unterschiede gibt, in dem, wie die gebildet sind, in dem, was sie auch von der Kultur halten. Die sagen wahrscheinlich, wir müssen zurück, weiter zurück, noch weiter zurück, zu den Erzvätern, zu Mose, zur Tora. Wir müssen Israel wieder so machen, wie es war. Was sagen die, wo müssen wir hin? Wir müssen nach vorne zu einer ganz neuen Kultur, die wir noch gar nicht haben. Kennt ihr das aus eigenen Kreisen? Kulturelle Unterschiede. Die einen sagen, mit Deutschland wird es immer schlechter, wir müssen zurück. So wie es war, bestimmte Traditionen, die haben sich gut etabliert. Das wäre wunderbar, wenn wir das wieder einführen, bestimmte Regeln. Andere sagen, nee, kulturell, wir müssen wo ganz anders hin. Wir müssen was Neues erschaffen. Oder wir brauchen sogar einfach die Kultur aus einem anderen Land, das wäre ja hier. Wir brauchen die griechische Kultur, dass man sagt, wir wollen so sein wie die Amerikaner oder so sein wie die Franzosen. Was macht das mit euch, wenn ich euch das sage? Wir wollen sein wie die Amerikaner. Ja? Allein schon dieses Wort, ich will eine deutsche Kultur, die wirklich im Kern so aussieht wie Amerika. Von dem, wie wir Schulen bauen, von dem, wie wir unsere Städte, unser Bildungssystem, wie Amerika. Würden manche sagen, nee, echt, geht gar nicht. Bei denen ist es noch viel extremer und die sind jetzt 3 Jahre zusammen, ganz eng. Kulturell. Dann gibt es aber nicht nur kulturelle Unterschiede, sondern wir haben auch gerade schon gemerkt, dass wenn man so seine Kinder nennt, dann ist man wahrscheinlich auch eher eine liberale Familie und ist wahrscheinlich dem jüdischen Gesetz nicht ganz so nah verbunden. Das heißt, wir haben hier auch religiöse Unterschiede. Auch unter diesen Personen haben wir sicherlich große religiöse Unterschiede. Manche sind als einfache Fischer überhaupt nicht gebildet in der Tora und haben nicht großes Interesse an der jüdischen Religion, außer dass sie vielleicht die Feste mitmachen. Andere sind ganz streng erzogen worden mit Synagogengottesdienst und mit Reinheitsvorschriften und all dem. Und hier haben wir vielleicht 2 Männer, die in einer ganz liberalen Familie aufgewachsen sind, die gesagt haben, ach, wer weiß, ob das überhaupt alles stimmt, dass Gott da wirklich Mose auf dem Berg Gesetze gegeben hat. Keine Ahnung. Das heißt, wir haben hier Konservative und Liberale. Auf jeden Fall haben wir religiöse Unterschiede. Und wer wählt sich das so zusammen? Jesus. Was heißt es hier? Das finde ich so ein schönes Wort. Er steigt auf den Berg und ruft zu sich, die wollte er. Er wollte diese Unterschiede. Kulturelle Unterschiede, religiöse Unterschiede. Und jetzt kommt mit der krasseste Unterschied, der wirklich eine fast nicht stemmbare Herausforderung gewesen sein musste für jeden normalen Rabbi. Und zwar ist das der große Unterschied zwischen diesen 2 Personen. Wir haben hier Matthäus. Wer sich berufen fühlt, neue Stifte zu spenden, der darf das gerne tun. Ihr seht, die kann man nicht so gut sehen, aber nicht Thaddäus, sondern Simon. So. Diese 2, Matthäus und Simon. Ihr seht hier, was steht bei Simon dahinter? Thaddäus und Simon, den Eiferer. Wenn ihr das gleiche nachlest, die gleiche Liste gibt es auch im Lukas-Evangelium Kapitel 6, da heißt es Simon der Zelot. Wir haben hier einen Zeloten und Matthäus war was? Zöllner. Zur damaligen Zeit waren die Römer in Israel und haben das Ganze unterdrückt bzw. beherrscht, das Land. Und dann gab es eben die große Frage, wie geht man mit dem Unterdrücker um? Wie geht man mit dieser Staatsmacht um? Wie geht man mit den Römern um? Und dann gab es natürlich verschiedene Positionen, so wie es wahrscheinlich auch ist jetzt in Hongkong gerade, kann ich mir vorstellen, dass es verschiedene Positionen gibt, wie geht man jetzt mit dem chinesischen Regime um? Oder so wie es im Dritten Reich war, wenn man unterdrückt wurde oder sich unterdrückt gefühlt hat, manche sicherlich, dass sie gefragt haben, wie geht man damit um? Da gibt es immer zwei Extrempositionen. Es gibt ganz viel in der Mitte, so Graubereich, wir machen ein bisschen mit oder wir machen nicht so viel mit, aber es gibt immer zwei Extrempositionen. Die eine Position sagt, ganz links, wir machen voll mit. Wir kollaborieren 100% mit dieser Macht. Wir verdienen sogar noch mit an dieser Macht. Sei es irgendwie jetzt, indem wir Leute verraten, ich denke auch an die DDR, ja, wir machen volle Kanne mit bei diesem sozialistischen Staat, wir machen mit bei der Bespitzelung, wir stellen uns ganz rein, wir verdienen mit, wir profitieren davon mit. Wir kriegen bessere Schulbildungen, unsere Kinder kriegen mehr Geld, wir kriegen bessere Wohnungen und das waren die Zöllner. Das waren die Kollaborateure, das waren die, die gesagt haben, wir machen voll mit bei der Staatsmacht. Und dann gab es natürlich welche, die gesagt haben, nee, so arg wollen wir nicht machen. Die Zöllner haben eben mitverdient an den Römern, indem sie die Zölle und das Geld eingetrieben haben von ihren jüdischen Mitmenschen. Das heißt, deine Brüder und Schwestern mussten dir Geld zahlen und du hast dann an die Römer weitergegeben und dadurch hast du das römische System persönlich unterstützt. Du hast den Römern Geld beschafft von deinen Brüdern und Schwestern. Na, bisschen kritisch. Jetzt gab es ein paar Positionen dazwischen und dann die andere Extremposition, denkt ans Dritte Reich, denkt an die DDR, an Hongkong, was ist das? Voller Widerstand. Was ist der härteste Widerstand? Attentate. Dass man versucht, das Regime zu beseitigen, indem man es sabotiert, indem man Anschläge macht, Terrorismus. Das sind die Extrempositionen. Und es gab eine Gruppe, die hat für sich beansprucht, wir machen das am extremsten, wir führen das durch. Das waren die Zeloten. Die haben gesagt, wir sind eine Gruppe, wir wissen, Gottes Reich wird kommen und wir sind das Werkzeug, wie Gott sein Reich durchsetzt, nämlich indem wir die Römer beseitigen. Jetzt stellt euch vor, ein Matthäus und ein Simon, 3 Jahre zusammen, Tag und Nacht, im gleichen Zimmer, im gleichen Schweiß, mit dem gleichen Essen. Das war wahrscheinlich nicht ganz einfach, oder? Das heißt, wir haben nicht nur kulturelle Unterschiede, religiöse Unterschiede, sondern wir haben auch radikale politische Unterschiede. Und zwar Todfeinde. Ich erinnere mich an einen Freund in Tübingen, ich habe da mal eine Zeit lang in einem sehr linksorientierten Jugendhaus gearbeitet und da war ein Freund, wir haben uns eng angefreundet, war ein linker, ich würde mal sagen Extremist, der ist jedes Wochenende auf irgendeine linke Demonstration gefahren und dann haben die sich ihre schwarzen Kapuzen angezogen und haben da versucht, irgendwelche Sachen zu stoppen oder irgendwelche Demonstrationen ins Gewaltbereite reinzuziehen. Und wenn ich mit dem geredet habe und darüber gesprochen habe, wie er jetzt so den Rest der Gesellschaft sieht, gar nicht jetzt unbedingt die, die voll mitmachen, sondern einfach die, die sich nicht wehren gegen den bösen deutschen Staat, der hat so einen Hass gehabt. Der war so sauer auf uns, dass wir nichts tun. Und die haben sich komplett zurückgezogen in ihre kleine Gruppe und haben da ihre Pläne geschmiedet, wie sie Deutschland befreien, keine Grenzen und all diese eben extrem linken Positionen. Und jetzt stelle ich mir vor, wie so jemand mit so einem guten schwäbischen AfD-Wähler mal ein Wochenende ins Allgäu wandern geht. Ja, und ihr seid einfach da, ihr redet nicht, sondern ihr seid dahinter und beobachtet die zwei so. Was glaubt, wie lange würden die das aushalten? Das würde sehr schnell gewaltbereit werden, glaube ich. Jesus hat diese Leute bewusst gewählt. Er wollte diese Zusammensetzung. Und als letzter Punkt an Unterschieden, die wir hier sehen, Jesus wählt Menschen, die natürlich auch charakterlich ganz unterschiedlich sind. Wir wissen von Simon Petrus, dass es ein sehr selbstbewusster Typ war. Eine Führungsperson, der ganz oft übers Ziel hinausgeschossen ist, der zu Jesus gesagt hat, ich werde dich nie verleugnen. Der ihn öfter auch stoppen wollte, weil er dachte, er weiß besser, was Jesus tun soll. Er sagt, auf keinen Fall wirst du nach Jerusalem gehen, das macht gar keinen Sinn. Der Sohn des Menschen wird nicht gekreuzigt werden. Ganz aufbrausende, wahrscheinlich auch extrovertierte Person. Dann hatten wir die zwei Kameraden, Jakobus und Johannes. Was wissen wir denn von denen? Wer weiß das noch? Die Donnersöhne, aber es gibt eine Geschichte, da kommen die nicht so gut weg. Die wollten neben Jesus sitzen. Wo wollten sie denn sitzen? Zur Rechten und zur Linken. Also sie wollten die besten Plätze haben. Und einmal wird erzählt, sie beide wollten das. Einmal wird wahrscheinlich die Wahrheit erzählt. Wer wollte das? Die Mutter, genau. Es ist wahrscheinlich irgendeine Kombination. Aber auf jeden Fall hatten die eine sehr involvierte, starke Mutter, sagen wir es mal so, die für ihre Söhne nur das Beste wollte. Nämlich, dass die zwei die besten Plätze haben im Reich Gottes. Einer rechts und einer links neben Jesus. Was glaubt ihr, wie die zwei aufgewachsen sind mit so einer Mutter? Relativ unterdrückt, genau, wenn wir das jetzt seelsorgerlich analysieren, was die brauchen. Aber wahrscheinlich auch ein bisschen verzogen. Bisschen bevorzugt. Wahrscheinlich haben sie sich elitär gefühlt. Ja? Das kommt ja darin voll zum Ausdruck. Wir sind was Besseres. Elitär. Vielleicht auch ein bisschen verzogen. Und dann haben wir sicherlich Personen, die als arme kleine Fischer vielleicht das 10. Kind in der Familie waren. Die haben nie gehört, dass sie was Besonderes sind. Die haben gehört, du schaffst hier und hilfst Papa und Mama. Und wenn irgendwann noch was übrig bleibt nach den anderen 9 Kindern, dann kriegst du auch was zu essen. Das waren keine Personen mit einem Gefühl von, ich bin was Besseres. Könnt ihr euch vorstellen, dass es da gerumst hat? Wenn du 2 so ganz tolle Hechte da hast, die wissen, wir sind was Besseres. Also ich glaube, es gab eben auch charakterlich große Unterschiede. Charakterlich. Ist es nicht faszinierend, was man aus so einem Text rausholen kann? Das ist einfach nur eine blöde Liste von Namen. Und man liest normalerweise drüber in der Bibel, oder? Über so einen Text. Denkt, ah ja, schnell, cool, ich kann mehr lesen heute, weil das so ein langweiliger Text ist. Und dann liest man schnell durch. Aber wenn man mal guckt, was hier eigentlich drinsteht, dann merkt man, was für eine explosive Mischung sich Jesus da zusammengesucht hat. Warum macht er das? Warum sucht er sich so eine Jüngerschaft? Er baut die ja selbst. Er beruft sie selbst. Er könnte es sich doch viel einfacher machen, oder? Er könnte es sich doch viel leichter machen. Warum macht es Jesus so kompliziert? Überlegt mal, was da für eine Stimmung war. Wie es da abging. Das Erste, wenn ich mir vorstelle, wie es da abging, bei diesen Unterschieden, kulturell, religiös, politisch, charakterlich. Das Erste, was ich empfinde, ist ganz viel Trost für unsere Situation. Oder? Unterschiede, Konflikte, Meinungsverschiedenheiten sind Teil des Christentums von Anfang an. Sind sie ein Teil, der leider dazu kam? Sie sind gewollt? Jesus hat das so institutionalisiert, indem er die so zusammengesetzt hat. Er hätte ganz einfach, so wie es die Pharisäer gemacht haben oder die Qumran-Sekte am Toten Meer, einfach eine Gruppe nehmen können von Gleichgesinnten, von Leuten, die alle ähnlich sind, die gleiche Ziele haben, die den gleichen Bildungsgrad haben, die den gleichen Background haben. Und dann wird es doch ganz kuschelig irgendwann, oder? Wenn du irgendwo in Gasthof reinläufst, vielleicht irgendwo in Denkendorf oder in Scharnhausen, dann sind da so eine Stammtische und dann merkst du, über die Jahre werden diese Leute, die da sitzen, sich immer ähnlicher, oder? Der Bauch wächst gleichmäßig. Nein, aber man merkt, wie man sich anpasst. Und irgendwann kommt jemand von außen da rein und man hat das Gefühl, es ist eigentlich so eine gleiche Gruppe. Und viele fühlen sich da richtig wohl, wenn es so sich anfühlt, dass irgendwie alle gleich sind. Ist nicht nur da, auch im Fußballverein oder im Job.
in den Parteien, dass wir ganz oft überzeugt sind, es klappt dann am besten, wenn wir alle gleich ticken. Und Jesus macht hier was Faszinierendes. Er stellt eine Gruppe zusammen, die zutiefst nicht nur unterschiedlich ist, sondern befeindet. Und da stellt sich die Frage, warum macht er das? Und ich glaube, dass, wenn wir diese Frage beantworten, dann sehen wir auch, was er für uns als Berufung hat. Und ich glaube, wir kriegen diese Frage dadurch beantwortet, dass wir dieses erste Wort anschauen, das er hier sagt. Er berief die 12. Das ist der Schlüssel der Antwort, warum er das macht. Er berief 12. Im ganzen Rabbinentum der damaligen Antike gibt es nirgendwo eine Überlieferung, dass ein Rabbi 12 Schüler gewählt hat. Das ist was völlig Unerhörtes, Überraschendes, Neues. Warum wählt Jesus 12? Er berief 12 Jünger. Könnt ihr auch 13 oder 7 oder 8 oder 10, kann man sich besser merken, 12. Warum 12? Wahrscheinlich viele von euch wissen es. Was? Die 12 Stämme Israels. Sofort jedem Juden klar, sogar uns klar, er bezieht sich auf die 12 Stämme Israel, also auf die Gesamtheit Israels. Jetzt will ich euch fragen, gab es zur damaligen Zeit die 12 Stämme Israels? Schon lange nicht mehr. Und zwar nach der Reichstrennung unter Salomo und dann der Deportierung unter den Babyloniern und noch kurz davor den Assyrern, ist das komplette Nordreich, also 10 Stämme waren das Nordreich und dann 2,5 Stämme des Südreich mit David und Jerusalem. Das komplette Nordreich ist versprengt worden und die Stämme sind bis heute verloren. Man weiß nicht, wo diese 10 Nordstämme hin sind. Das heißt, zur damaligen Zeit, zu Jesu Zeit, gab es gar keine 12 Stämme. Es gab gar keine Bezugsgröße, auf die er sich bezieht, wenn er 12 beruft. Und trotzdem macht er das. Er beruft 12. Was könnte Jesus damit ausdrücken wollen? Er sagt, ich berufe mich zurück auf dieses Israel, das es jetzt gerade gar nicht mehr gibt, auf das unsichtbare ganze Israel. Und diese 12 repräsentieren ein neues, was könnte das sein? Was war Israel? Jetzt kommt's langsam. Was war Israel? Das Volk Gottes. Ein Licht für die Nationen. Die Leute sollten sehen an Israel, wie Gott ist. Hat nicht ganz gut geklappt, ja? Brauchen wir nicht drüber reden. Jesus sagt es an vielen, vielen Stellen. Das mit dem Lichtsein hat nicht geklappt. Aber das war das Ziel und Gott hat es auch immer wieder geschafft, in bestimmten Perioden durchzuscheinen in der Geschichte. Aber Israel soll das Volk Gottes sein, das das Reich Gottes, also die Herrschaft Gottes, verkörpert. Und jetzt beruft Jesus 12 Neue und sagt, ihr seid repräsentativ für das neue Israel. Ihr seid, ihr 12, die ihr mit mir 3 Jahre Tag und Nacht rumhängt und Zeit verbringt und mich hört und von mir lernt, ihr seid die Keimzelle der neuen Familie Gottes. Ihr seid der Ort, wo das Reich Gottes sichtbar wird. Und weil ihm das Sohn, er macht also eine Symbolhandlung. Das ist nicht einfach so zufällig, ich wähle mal 12, sondern er macht damit eine Aussage, was er mit dieser Gruppe aussagen will. Und nicht nur das, er steigt auch noch, wie wir hier lesen, auf den Berg und ruft zu sich, die er wollte. Und dieses Motiv des Berges ist immer, im Alten Testament schon und vor allem im Markus-Evangelium, immer wenn auf dem Berg was passiert, passiert was Besonderes. Die Verklärung Jesu, die Gesetzestafeln an Mose, Abraham spricht mit Gott auf dem Berg, es ist immer auf dem Berg. Das heißt, hier passiert was Besonderes. Jesus macht eine Symbolhandlung. Und ich glaube, dass das, was er damit sagen will, ist, diese Zusammensetzung an Menschen ist im Reich Gottes möglich und gewollt. Unterschiede, Meinungsverschiedenheiten, Konflikte werden im Reich Gottes nicht überdeckt, nicht verdrängt, nicht beiseite geschoben, sondern durch die Mitte Jesus geheilt. Im Reich Gottes ist es möglich, dass Menschen zusammenkommen, die so unterschiedlich sind. Im Reich Gottes ist es nicht nur möglich, sondern es ist gewollt. Jesus wollte keine Einheitsgemeinde, sonst hätte er sich andere Leute zusammengesucht. Amen? Wäre so leicht gewesen, dass er so einen elitären Kreis an Superbegabten, entweder Hochgebildete oder nur die Reichen oder nur die körperlich Starken. Nein, er hat einen Kreis zusammengesucht an unterschiedlichsten Personen, weil er damit ausdrückt, ich weiß um eure Konflikte, Leute. Ich weiß, dass ihr es enorm schwer habt miteinander und dass Gemeinschaft, vor allem Gemeinschaft an unterschiedlichen Menschen, die größte Herausforderung, die es gibt, ist. Aber ich bin der, der sagt, meine Vision ist, dass es klappt. Meine Vision ist, dass im Reich Gottes Menschen mit Todfeindeinstellung Versöhnung finden. Da, wo ich in der Mitte bin, können Menschen zusammen sein, die sonst in unserer Gesellschaft sich ermorden würden. Und sagt mir einen anderen Ort, außer in der Gemeinde, wo das noch passiert. Sagt mir das. Welcher Ort in unserer Gesellschaft hat das Ziel, dass Menschen hier sitzen, die sich sonst nicht finden würden? Die sonst sagen würden, geh du dahin und geh du dahin, sonst kommen uns die Köpfe ein. Wir sind dieser Ort. Wir sind die Kontrastgesellschaft. Wir sind die Keimzelle von einer neuen Art von Familie, wo Menschen zusammenfinden und versöhnt miteinander leben können, die sonst nirgendwo in der Gesellschaft nur in selben Raum kommen würden. Und manches davon sehen wir schon. Guckt mal um euch rum. Einfach guckt mal so ein bisschen nach vorne und nach hinten. Ihr seht unterschiedliche Menschen hier, oder? Hoffentlich. Manche hier seit Geburt an Christ, noch vor der Geburt eigentlich schon getauft von den Eltern gefühlt, ja? Andere haben ihr Leben nichts von Gott gehört und irgendwie sind sie da so reingestolpert, haben überhaupt keine Tradition. Große Unterschiede, beides hier im Raum. Manche sind deutsch, wie es deutsch nur geht. Ja, seit Generationen deutsch, 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 schwäbisch, 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 vielleicht sogar Scharnhausen, Scharnhausen. Manche überhaupt nicht. Völlig andere Traditionen, andere Kulturen, nicht hier geboren. Das ganze Deutsche ist eher fremd. Vieles versteht man gar nicht. Manche hier sind richtig reich. Ihr habt Kohle, ihr habt ein eigenes Haus, ihr könnt tolle Autos fahren. Manche hier, die versuchen irgendwie so Monat für Monat über die Runden zu kommen. Die freuen sich, wenn sich die Miete zahlen können. Die gucken beim Rewe, wo das Sonderangebot ist, weil ihr nicht viel Geld habt. Manche hier haben studiert, eine Doktorarbeit geschrieben. Und manche hier, die sind nach der Schule, haben eine Ausbildung gemacht und haben danach eigentlich kein Buch mehr in die Hand genommen. Es gibt hier große Unterschiede. Manche von euch wählen Hardcore links und manche Hardcore rechts. Zum Glück wissen wir nicht, wer ist. Aber ich weiß es, dass es so ist. Manche sind super extrovertiert und manche ganz introvertiert. Ihr wollt am liebsten, dass euch niemand anspricht und ja, nicht dieses Welcome-Team und dann muss ich noch was erzählen von mir. Und andere denken, ich will am liebsten alle umarmen sonntags. Und beim Singen, ah, herrlich, ich tanze hier vorne und schrei noch. Unterschiede. Und jetzt gibt es zwei Möglichkeiten. Entweder wir sagen, wir als Gemeindeleitung müssen das irgendwie einebnen. Wir müssen so einen Standard finden, dass jeder dann am Ende ungefähr gleich aussieht. Und wir am besten irgendwie so einen Standard vorgeben, wie wir als Gemeinde sein sollen, was wir für ein Monatseinkommen am liebsten hätten von den Leuten, was für einen kulturellen Hintergrund, wie die religiös gebildet sein sollen. Oder wir sagen, wir nehmen Markus 3 als Vorbild für diese Gemeinde. Und als Vorbild dafür, was Jesus für eine Vision hat. Was Jesus für einen Glauben hat an Gemeinschaft. Und ich weiß, dass manche hier sitzen und sagen, Nico, das hört sich alles gut an, aber sei mal ehrlich, das klappt doch nicht. Es rumst doch und konfligiert an allen möglichen Punkten. Ist doch nicht so, dass es klappt. Zeig mir einen Ort, wo es klappt. Und ich würde erstmal dagegen sagen, wir sitzen heute hier, ist schon mal eine echte Leistung. Ja, das ist schon mal. Aber da ist jetzt der entscheidende Punkt und damit will ich schließen. Ich glaube, dieses Modell von Familie Gottes und auch einfach von menschlicher Gemeinschaft geht nur durch Jesu Kraft. Es geht nur durch ihn, der uns diese Versöhnungsbereitschaft einflößt. Weil ganz ehrlich, wenn du auf jemanden triffst, der so anders ist als du, da kommt in dir was hoch. Und dann willst du irgendwann einfach in die Tasche und du suchst, ob du irgendeine Waffe hast und du findest nichts. Und dann brauchst du diese Stimme in dir, diesen Jesus, diesen Heiligen Geist, der in dir was bewegt, wo du merkst, ich kann durch das durchschauen, durch diese Differenzen zwischen einem Matthäus, der Zöllner ist, und einem Simon, und ich sehe, dass beide von Gott geschaffen und gewollt sind. Dass beides Kinder Gottes sind. Das ist das, was wir alle gemeinsam haben hier. Jeder, der hier heute sitzt, ist von Gott gewollt. Jeder hier ist von ihm geschaffen. Und ich war im Urlaub eben in Südfrankreich und natürlich habe ich viel an Prisma gedacht und dann laufe ich an einem Feld vorbei und in Südfrankreich sieht es gerade überall so aus. Alles trocken, da wächst gar nichts. Und es ist wirklich nicht wunderschön, bis man dann seinen Blick ein bisschen hebt und dann sieht man überall Folgendes. Diese wunderschönen grünen Weinberge. Und die blühen in einer Pracht, sag mal blühen, keine Ahnung, aber sie sind auf jeden Fall grün. Und ihr seht, alles drumherum ist, auf Schwäbisch gesagt, furztrocken. Und dann frage ich so meinen eben Dinas Onkel, ja, wie ist das, wie kriegen die das hin, dass die das die ganze Zeit gießen, das braucht ja unendlich viel Wasser, so hier in Südfrankreich 36 Grad, wie machen die das mit den Leitungen? Er sagt, den Wein gießt man gar nicht. Der wächst von selber. Dann frage ich, ja, wie geht denn das? Ihr merkt, ich bin landwirtschaftlich sehr gebildet. Und dann zeigt er mir, das ist hier so eine Rebe. Und dann sieht man, seht ihr den Weinstock hier? Das Riesending da ist der Weinstock. Und da oben sind die Reben, wo dann die Trauben dran wachsen. Und dieser Weinstock sagt, das Besondere am Wein ist, dass er so tief wurzelt. Das war mir vorher nicht bewusst. Und da zieht er das Wasser. Und alle anderen Pflanzen schaffen es nicht so tief zu wurzeln und kriegen dadurch kein Wasser. Dann musste ich natürlich an heute und an diese Predigt denken und an das, was Jesus sagt. Und er sagt, ich bin der Weinstock, ihr seid die Reben. Wer in mir bleibt und ich in ihm, der bringt viel Frucht. Denn getrennt von mir könnt ihr nichts tun. Dann hatte ich das Gefühl, das ist das, was er uns sagen will heute für diese Predigt. Dass er der ist, der uns versorgt mit diesem Grundwasser, das wir brauchen für unsere Gemeinschaft. Amen. Er ist der, der uns die Kraft gibt, die Versöhnung gibt, die Barmherzigkeit, auch die Hoffnung, die Frische, den Neuanfang, nochmal einen Schritt, nochmal einen Schritt. Das bist nicht du. Deine Wurzeln gehen nicht tief genug. Aber wenn er in dir ist, dann wurzelt der in der Tiefe, wo alles um dich rum trocken sein kann. Aber hier blüht's. Amen. Hier soll es grün sein. Hier sollen Trauben wachsen, hier sollen Leute herkommen, die sich was nehmen und sagen, oh, ist das lecker, ich bin da immerhin, habe mir was geklaut. Ich habe gedacht, okay. Weil es so lecker ist und ich dachte, ein guter Weingärtner, der freut sich, wenn jemand was nimmt. Das ist meine Vision, das ist unsere Vision für diese Gemeinde. Dass wir Wurzeln in ihm und er unsere Unterschiede dadurch versöhnen kann, immer wieder neu. Und es bleibt herausfordernd, Leute. Ich sage euch, das wird nicht, vor allem, wir sind ja noch gar nicht so unterschiedlich. Wartet mal ab, wer da noch kommt. Ja? Aber er ist die Kraft, die uns hilft, zu versöhnen, zu verstehen, manchmal die Klappe zu halten und zuzuhören, den Menschen zu sehen hinter der Meinung. Und er ist der, den wir brauchen. Denn was sagt Jesus? Getrennt von mir könnt ihr nichts tun. Aber mit mir, sagt er in Markus 10, ist alles möglich. Amen. Lasst uns aufstehen. Ich bete noch für uns in diese Situation. Und ich wünsche uns, dass das eine Vision ist, die wir tragen in unseren Herzen, wie Jesus sich Gemeinschaft vorstellt und an was er glaubt. Vater, ich danke dir, dass du nicht überfordert bist von unseren Unterschiedlichkeiten, von unseren Konflikten und dass du eine Vision hast für Gemeinschaft, für Gesellschaft, für unser menschliches Miteinander. Und ich bitte dich, Vater, dass wir das erleben. Immer wieder neu. Und du siehst, manche hier sind richtig entmutigt. Die haben ihren Glauben fallen gelassen, dass es möglich ist, eine Gemeinschaft von unterschiedlichen Personen so zu leben, dass es Spaß macht und dass es Frucht bringt. Und für die, die hier heute sind, entmutigt und auch resigniert, manche auch sind bitter, da bitte ich dich, Jesus, dass du neu deine Kraft zugänglich machst, dass du Hoffnung säst. Ich habe das Gefühl, manche hier, die haben das in ihren Familien. Ihr habt solche Unterschiede in euren Familien zwischen euren Geschwistern und Tanten und Onkel und ihr habt das Gefühl, das ist alles überhaupt nicht möglich. Wir müssen uns nur aus dem Weg gehen. Vater, schenk du da neue Vision heute. Manche von euch haben das in ihren Jobs. Ihr seid in Teams zusammengestellt, wo ihr das Gefühl habt, ach, keiner versteht den anderen. Vater, schenk du deine Vision in diese Situation rein. Und zeig du uns, Jesus, wie du das konkret machen willst in unserem Alltag, dass wir von dir dieses lebendige Wasser kriegen. Diese Versöhnungsbereitschaft, die Liebe, die Barmherzigkeit, dass wir 77 mal 7 vergeben, immer wieder neu. Und ich danke dir für das Beispiel, das du gesetzt hast durch deine Jüngerschaft. Ich bitte dich heute um Ermutigung, um Trost, um Vision. Und ich danke dir, dass wir Prisma sein dürfen. Ich bitte dich, dass du viele Menschen hierher führst, die was erleben von dem Reich Gottes, von dieser Gemeinschaft, die nur du stiftest. Amen.